Ganz kurzer Werbeblocker in eigener Sache. Der eine oder andere hat es bestimmt schon mitbekommen, Michael und ich sind ja auch als Referenten zum Thema New Work unterwegs, getrennt, aber auch zusammen. Beide von ein bisschen unterschiedlichen Richtungen, beide mit unterschiedlichen Stilen, aber eben auch gemeinsam mit dem, was ihr hier bei On the Way to New Work kennt. Also wenn ihr die Gedanken habt, eine Veranstaltung zum Thema Digitalisierung, New Work, rund um das Thema Zukunft der Arbeit, aber auch was die Themen betrifft, wie beeinflusst Raum den Menschen bei der Arbeit oder eben auch Führung und Kultur, dann schaut euch das mal an. Wir haben das auf der Website, auf der onthewaytonewwork.de Website hinterlegt. Dort ist der Link zu meiner Speaker-Page, dort ist Michaels Speaker-Page, aber eben auch das, was wir gemeinsam machen. Und wenn ihr sagt, hey, klingt interessant, dann schreibt uns einfach eine Nachricht und wir freuen uns drauf und schauen mal, ob wir bei einer Veranstaltung von euch dabei sein können. Jetzt viel Spaß mit On the Way to New Work.
Herzlich willkommen zum ersten herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Diesmal ohne Christoph, nur mit mir, Michael Trautmann. Ich bin heute zu Gast in Hannover bei der Firma Smart Steuer. Der Hamburger würde vielleicht auch sagen Smart Steuer. Und ich sitze hier mit Björn Weide, dem CEO und Gründer, und mit geschätzten 50 Gästen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich wahnsinnig. Herzlichen Dank, dass wir das hier schaffen können in so einer spannenden Runde, auch mal live. Weiß nicht, wie oft du das machst, aber
ab und zu, aber nicht so oft, und es macht mir immer besonders viel Spaß.
Ja, vielen Dank.
Du hast ja schon ein paar Folgen gehört bei uns. Du bist vorbereitet. Du weißt, die erste Frage heißt immer, wie bist du die Person geworden, die du heute bist?
Ja, nur weil man weiß, dass die Frage kommt, heißt es nicht, dass man besonders gut darauf vorbereitet ist. Ich weiß nicht, wer überhaupt auf so eine Frage wirklich gut vorbereitet sein kann. Das weiß ich wahrscheinlich selber auch nicht so genau, aber es gibt sicher anekdotisch Dinge, die man vielleicht im Lebenslauf auch rückblickend dann erkennt als ausschlaggebend für bestimmte Entwicklungen. Es ging mir jedenfalls oft so, dass ich erst ex post gesehen habe, ach, das war jetzt so ein einschneidendes Erlebnis, das hatte ich auf eine bestimmte Bahn gebracht. Und das kam mir neulich tatsächlich auch in einem Gespräch mit jemandem, der fragte, warum hast du eigentlich so einen ungewöhnlichen Lebenslauf, wie hast du das vom Informatiker zum Geschäftsführer, das ist nicht selbstverständlich, und ich fand das total irritierend, weil ich habe da noch nie drüber nachgedacht, dass das jetzt ungewöhnlicher sei als irgendein anderer Weg zum Geschäftsführer. Warum sollte Informatiker nicht Geschäftsführer werden? Und bei mir steckte dahinter eigentlich immer nur der Wunsch, Dinge zu gestalten. Also ich habe als kleines Kind angefangen, wie mich mit Elektronik, also Kind, zu beschäftigen und köstlichen Spaß daran gehabt, irgendwie so kleine Dinge zu bauen und die an die Glühklinke zu machen, um meiner Mutter einen Stromschlag zu versetzen, wenn die auf der anderen Seite ins Zimmer wollte.
Aber sie hat es überlebt.
Ja, sie ist mir heute auch nicht mehr so richtig böse. Aber das war so der innere Antrieb, Dinge zu nehmen, die in meinem Umfeld waren, und damit neue Dinge zu schaffen. Und als ich meinen ersten Computer bekommen habe, und das war so ein C64, obwohl ich eigentlich schon in einem Jahrgang bin, da war das schon so ziemlich out, und es hatte um mich herum auch keiner mehr, die waren alle schon weiter, hatten reichere Eltern. Und ich habe da vor dem Ding gesessen und keine Software gehabt dafür. Das heißt, ich habe den angemacht, und dann, anders als heute, braucht man da nicht lange warten, sondern war das Ding sofort da und es blinkte so ein Prompt und sagte, fütter mich. Und ja, es gab keinen, der mir Software geben konnte. Es gab keinen, der mir erklärt hat, wie das Ding funktioniert. Also bin ich in die Bücherei gegangen, habe mir diese C64-Zeitschriften, das gab es früher noch, damals war gedrucktes Papier noch deutlich präsenter, und habe angefangen, Listings abzutippen. So, das waren tatsächlich teilweise noch, die Informatiker unter euch werden es kennen, aber so Buchstaben-Zahlen-Kombinationen, Hexadezimal-Codes, also völlig unverständlich.
Du hast quasi nachprogrammiert?
Ich habe das abgeschrieben. Ich habe das ganz banal, aber ich habe hinterher gemerkt, wenn ich das da eintippe, dann macht die Maschine was. Und dann irgendwann ging das so weiter, und ich habe gemerkt, ich kann ja was beibringen, ich kann aus dem Nichts Dinge erschaffen. Ja, das ist ja bei Informatik wirklich toll. Anders als bei anderen Dingen brauche ich keine Gegenstände, was Haptisches, sowas kann ich nämlich nicht. Bin Linkshänder zwar, aber trotzdem zwei linke Hände, ja, auf beiden Seiten, genau. Und am Computer ging das aber. Ich konnte mit meinen beschränkten handwerklichen Fähigkeiten leider nicht so glänzen, aber am Computer hatte ich offensichtlich ein Gespür für. Und so ging das weiter, habe ich dann Informatik studiert.
Bist immer zur CeBIT gegangen?
Bin immer zur CeBIT gegangen. Ich war ein großer Fan, auch vor heute noch, von Sci-Fi, Dinge, die neu waren, und die hat man damals ja noch dort das erste Mal erlebt. Ne? Heute erfährt man Dinge ja nicht mehr auf Messen und Konferenzen, sondern jeder twittert die dann sofort raus, wenn sie da sind. Deswegen wurde die CeBIT auch ein bisschen weniger attraktiv, aber das war meins, das Neue, das Unbekannte, Dinge schaffen, und bin dann halt in die Informatik gegangen, habe dann als Programmierer gearbeitet, dann irgendwann gemerkt, naja, ist ja schon auch spannend, da nicht Auftragsarbeiten zu machen, sondern mit zu gestalten, eine Produktidee gehabt, eine tolle Chance gehabt bei einem Unternehmen, die sie mir gegeben haben, daraus ein Produkt zu machen, dann ins Produktmanagement zu Xing gewechselt, und war damals schon so eigentlich der Überzeugung, das ist jetzt mehr so ein Hobby, Produktmanagement, weil ich bin ja Programmierer, ich muss ja selber Hand anlegen, habe dann aber mit dem Einstieg bei Xing nie wieder programmiert, aber trotzdem gefallen gehabt, weil ich merkte, auch wieder erst ex post, ich gestalte ja auch. Ich gestalte ja Produkte ja in einem viel breiteren Kontext, als ich das als Programmierer konnte. Dann war ich für einen Teil verantwortlich, aber nicht fürs Gesamtsystem.
Was war dein genauer Job bei Xing? Also wofür warst du Produktmanager? Was war dein Bereich?
Naja, ich war da 4,5 Jahre, da war man dann für mehr als nur einmal für ein Produkt verantwortlich. Das weiß gar nicht, was das erste Produkt war. Das waren dann eher so kleine Projekte und am Ende war ich für den kompletten Consumer-Teil, den man vorne sieht, Profil, Startseite, Nachrichten schreiben und so. Also wirklich den Consumer-Facing-Teil verantwortlich. Das war natürlich toll, weil das kannte jeder. Ich war mein eigener Kunde, ich habe das jeden Tag selber benutzt. Das war schon super spannend und wir haben da zusammen mit dem damaligen CEO auch eine Menge neu gemacht im Produktmanagement. Agiles Produktmanagement war für uns damals was Neues. Da kommt auch viel von der inneren Überzeugung, die mich heute hier bei Smartsteuer leitet. Aber eben damals auch in einem Verständnis von gestalten wollen. Mhm. Und als dann irgendwann jemand anrief und sagte, hier ist ein Job in Hannover, Firma, die macht Online-Steuererklärung, habe ich erstmal abgelehnt, habe gesagt, was wollt ihr denn von mir? Ich bin Produktmanager in so einer coolen, hippen Branche wie Social Networking. Ich weiß, heute Xing ist nicht mehr hip, aber damals war es
fast. Ich finde ja, dass Xing gerade wieder neu hip wird, weil sie eben anders als andere.
Machen viel richtig, glaube ich, ja.
Versucht irgendwie auch einen richtigen Zweck, einen richtigen Purpose.
Viele ja,
bisschen mögen das Wort nicht, aber ja, genau. Haben sie, glaube ich, ganz gut hingekriegt.
Auf jeden Fall, genau. Und da kam ich her und da musste ich schon ein bisschen überzeugt werden auch. Mhm. Aber was mich am Ende wieder gelockt hat, war diese Aussicht, hier was gestalten zu können. Und tatsächlich hier ja fast noch viel mehr als bei Xing mit einem sehr konkret fassbaren Nutzen. Also bei Xing musste man immer Leuten erklären, warum soll ich denn dafür 6, 7, 8 Euro im Monat bezahlen, dafür sich Nachrichten schreiben kann und Profilbesucher sie angucken. Also das war immer ein bisschen schwer zu vermitteln. Zu sagen, man muss hier 25 Euro zahlen, um eine Steuererklärung online zu machen, das ist deutlich einfacher, auch wenn das Thema erstmal vielleicht weniger sexy klingen mag. Aber auch hier war es dann so, von Anfangs Beschäftigung mit dem Produkt war es schnell ein Thema, dieses Unternehmen zu bauen. Ne? Das gab es ja schon, als ich kam, bin ich Gründer.
Bist nicht Gründer, stelle ich gerade fest, du wirkst wie ein Gründer. So auch wie du auftrittst.
Ich cool, weiß nicht, ob das ein Kompliment sein soll.
Soll.
Kommt auf die Art von Gründer oder an, die du
Gründer
kennst.
Scheiße? Nee, Gründer ist doch ganz gut,
ja. Ich schätze die auch. Ich muss ja sagen, ich habe immer ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich so auf so Veranstaltungen bin, wo viele Gründer sind, weil ich mich ja ein bisschen ins gemachte Nest gesetzt habe. Ich bin also mit dem Einstieg des unseres heutigen noch Investors Haufe dazugekommen und der Gründer hat damals gesagt, ich habe meinen Beitrag geleistet. Jetzt darf es für anders machen. Aber trotzdem war natürlich vor 6,5 Jahren hier noch deutlich weniger an Strukturen. Wir waren viel kleiner. Ich weiß gar nicht, guck mal dahin, die alten Hasen, 11, 12 Leute waren wir damals, glaube ich. Und wir haben gemeinsam hier ein Unternehmen gebaut, viel mehr noch als ein Produkt. Und das ist so der rückblickend betrachtet, glaube ich, so der rote Faden, dieses Dinge bauen, Neues schaffen. Das
sehr schön.
Treibt mich an.
Ja, das ist toll. Du hast deinem bisherigen Leben einen roten Faden gegeben. Das gelingt nicht allen. Ich habe es nicht geschafft. Ich brauchte mehrere Erklärungsmuster. Bin schon älter als du. Also das glaube ich schon mal ganz cool, wenn man das so früh schon so fühlen kann. Du hast natürlich den Vorteil, du kommst aus der Informatik. Da haben ja diese Methoden, diese agilen Methoden ja schon vor 20, 30 Jahren eine gewisse Bedeutung gehabt. Das heißt, das, was heute im New Work viele anwenden und propagieren, hat ja den Ursprung auch zumindest auf der Tool-Seite in dem Bereich, wo du herkommst. Wann hast du für dich das Wort, wir kommen gleich auf die Dinge, die du auch geschrieben hast, du hast ein paar steile Thesen veröffentlicht, auf die wir eingehen werden, sehr pointiert. Wann hast du das erste Mal für dich begriffen oder verstanden, dass sich hier gerade was tut, dass Arbeit sich verändert, vielleicht verändern muss? Seit wann ist dir das klar?
Da gab es jetzt nicht so einen Eureka-Moment, das war ein Prozess und das Wort New Work ist auch für mich noch relativ neu. Ich habe auch tatsächlich durch euren Podcast auch erst die Hintergründe und Fridtjof Bergmann und was da alles so hintersteckt, verstanden, auch wenn wir, glaube ich, schon lange zumindest Aspekte von New Work, wie wir sie heute in der Breite jedenfalls meistens verstehen, angewandt haben. Es war ein bisschen, mir hilft es oft, wenn ich etwas habe, was ich dann beschreiben kann, auch mit Sprache, ein System, in dem ich Muster wiedererkennen kann und nicht so auf mich allein angewiesen bin. Deswegen verwende ich auch heute den Begriff, ich glaube, Olaf war es vorhin, der sagte, sie machen die gleichen Sachen, nennt es aber nicht so. Der Begriff ist ja auch ein bisschen tatsächlich verbrannt vielleicht an einigen Stellen. Mir hilft es, weil es relativ klar beschreibt, was wir zumindest gerade versuchen hier zu tun. Beschäftigt mit solchen Formen der Arbeit habe ich mich schon immer, aber nicht, weil ich da jetzt irgendwie schon damals irgendwas verstanden hatte, was andere nicht verstanden haben, weil ich das Glück hatte, in Unternehmen zu arbeiten, die schon immer vielleicht aus einem inneren Gefühl heraus Dinge anders gemacht haben. Das erste Unternehmen, wo ich arbeiten durfte, das war noch während des Studiums, war ein Unternehmen, das hatte damals 18 Mitarbeiter. Ich saß im Einstellungsgespräch als Student den drei Gründern und Geschäftsführern gegenüber, habe mit denen lange gesprochen und habe noch während des Studiums als Halbtagskraft, also ich habe zwar viel gearbeitet, aber dann doch ja nicht Vollzeit, Projekte leiten dürfen und dann auch in diesem Unternehmen dieses Produkt, was ich vorhin sagte, entwickeln dürfen. Und ich habe es ehrlich gesagt damals noch gar nicht so richtig zu schätzen gewusst, was ich da für eine Chance bekommen habe, als ja, Studi da schon mitreden zu dürfen, mitgestalten zu dürfen. Aber von da an war das für mich das prägende Bild auch, was Unternehmen sind. Nicht die, wo mir irgendjemand sagt, was ich zu tun habe, sondern wo mir jemand eine Plattform bietet und sagt, du, ich schätze das, was du da kannst, ich traue dir was zu, ich gebe dir eine Aufgabe und wir verlassen uns darauf, dass da irgendwas Gutes bei rauskommt. Mit dem Bewusstsein bin ich aufgewachsen. Es ist also jetzt nicht so, dass ich das durchbrechen musste. Ich hatte das Glück nie, doch einmal für 5 Monate in einem Unternehmen zu sein, wo das anders war. Und das war dann auch eine sehr deutliche, schnelle Erkenntnis, dass ich da irgendwie nicht reinpasse. Ne? Das war dann eher Konzern und eher klassisch und das passte nicht zusammen. Und ich habe da, glaube ich, erst verstanden, dass es das, dass es auch anders geht, als wie ich es kannte. War aber auch sehr schnell klar, ich möchte das nicht so haben, sondern so, wie ich es.
Auf dieses Thema, dass junge, gute Leute heute viel schneller sagen, das passt nicht für mich, kommen wir später auch nochmal. Da hast du auch zugeschrieben. Und bevor wir vielleicht auch nochmal auf eure aktuelle Lage bei Smart Steuer und auch, du hast vorhin erzählt im Vorgespräch, dass ihr auch gerade euch strukturell verändert habt, würde ich gerne auf so ein paar Thesen von dir mal eingehen. Also ich fange gerne mal bei dem Thema Purpose an. Du hast mal so schön geschrieben, Purpose ist so 90er. Vielleicht erklärst du mal, warum du diesen Titel gewählt hast und wie dein Bezug oder deine Einstellung zu dem Thema Purpose ist.
Also so catchy Titel sind immer ein bisschen gefährlich, weil sie stark verkürzen. Ja, ist immer auch dabei Werbung. Aber es war eine sehr konkrete Erkenntnis, als wir uns mit dem Thema Purpose beschäftigt haben, denn es ist so ein bisschen das neue New Work. Ja, die schon New Work verstanden haben, die beschäftigen sich mit Purpose-Driven Organizations und so. Und ich habe natürlich auch versucht zu verstehen, ob uns das gerade hilft. Ist das was uns fehlt? Was ist eigentlich unser Purpose? Also habe bei der Beschäftigung mit dem Thema immer reflektiert, wie das bei uns aussieht und war streckenweise ein bisschen irritiert und habe dann so ein altes Buch aus dem Schrank genommen, was ich tatsächlich in Studienzeiten schon gelesen habe von Reinhard Sprenger, Mythos Motivation. Ich habe das dann nochmal ausgepackt und das ist ein bisschen vergilbt schon, aber wahnsinnig viele angestrichene Stellen, die heute noch genauso relevant sind wie damals, der damals in den 90ern eben schon genau die gleichen Sachen gesagt hat, nämlich, dass man mit diesem Zuckerbrot- und Peitsche-Ansatz im Grunde nicht weit kommt und dass Leute, wenn sie Daniel Pink hat es mit Mastery, Purpose und Autonomy beschrieben, wenn sie diese drei Dinge haben, eigentlich zu besseren Ergebnissen kommen als in alten klassischen Strukturen, wo man sagt, hier ist die Karotte und wenn du nur dich genug anstrengst, dann kommst du bis dahin. Und es war ein bisschen eine Erleichterung zu erkennen, dass das jetzt nicht was ganz Neues ist, mit dem man sich jetzt beschäftigen musste, sondern dass diese Themen eigentlich schon immer da waren, also diese Frage nach Purpose. Und in dem Artikel, ich weiß nicht, worauf du jetzt gestoßen bist, aber war mir wichtig zu sagen, dass diese Suche danach, dieser Druck, der da manchmal auch entsteht, wenn man sich damit beschäftigt, sagt, oh, wir brauchen jetzt einen Purpose, um Gottes Willen, was ist denn unser Purpose, was ist eigentlich Purpose? Da wird man auch ganz schnell verunsichert, ja. Ich habe kein Dokument, wo drin steht, das ist unser Purpose. Zu erkennen, dass offensichtlich jedes Unternehmen eins haben muss, jedenfalls dann, wenn es schon ein paar Monate oder Jahre überlebt hat, denn Unternehmenszweck ist es, irgendetwas zu produzieren, wofür Kunden bereit sind, Geld auszugeben. Und das klingt vielleicht nicht so sexy wie Purpose, aber das ist genau der Sinn von Unternehmen. Und offensichtlich tun wir das ja schon seit ein paar Jahren ganz erfolgreich. Jetzt kann man den noch anders irgendwie verpacken und sagen, vielleicht findet man noch eine schöne Geschichte drumherum, die uns irgendwie hilft, das auch neuen Mitarbeitern zu erklären oder so. Aber haben tun wir den schon.
Also ich finde, du hast einen tollen Einstieg in dem Artikel gehabt, dass du im Prinzip auf diesen Business Roundtable in den USA, wo 181 CEOs sich quasi committed haben, ab sofort schlägt Purpose Rendite, so hast du es geschrieben. Und du hast dann sehr schön zusammengefasst, ist das jetzt eigentlich der Summer of Love oder ist es die zähneknirschende Konzession an den Zeitgeist? Ich gebe dir recht, du kannst bei Sprenger nachschlagen, du kannst aber noch weiter, du kannst bei Viktor Frankl, Man Searching for Meaning, du kannst sogar bei den Stoikern nachschlagen, also überall gibt's das. Und ich bin da am Tick, ich glaube sehr daran, ich glaube, dass es in dem Moment nämlich, wo jemand da ist, der macht dasselbe Produkt wie ihr, für das Kunden bereit sind zu zahlen, vergleiche Dell mit Apple, Computer. Und dann kann so ein Purpose eben dazu führen, dass Menschen eben sagen, ich will aber da arbeiten, weil Apple eben gesagt hat, wir sind für kreative Menschen, wir machen Dinge anders, wir hinterfragen grundsätzlich alles und nicht, wir bauen Computer, wie Leute die haben wollen. Hätte auch ein Purpose sein können, haben sie vielleicht nicht genug eingehalten. Aber ich habe jetzt in den vielen Gesprächen, die ich geführt habe, eben einige Unternehmen getroffen, wo ich gehört habe, das ist der Purpose, wo ich sage, wow, da würde ich gerne dafür arbeiten. Also wie würdest du denn, wenn ich jetzt nicht mal so, ich bin jetzt junger Mitarbeiter, super talentiert, du willst mich unbedingt haben und ich sage, pass mal auf, ich würde gerne wirklich wissen, warum gibt's euch? Was ist eure Berechtigung? Was würdest du dem antworten?
Ich gebe dir zwei Antworten, weil das ist ja ein spannender Einwand. Also was ich damit nicht meine im Sinne von Purpose hat doch jedes Unternehmen allein durch die Tatsache, dass es existiert, dass der einzige Sinn und Zweck eines Unternehmens ist, Geld zu verdienen. Das ist am Ende das Ergebnis von dem eigentlichen Zweck. Und ja, ich glaube, es gibt eine ganze Menge Unternehmen, denen nicht mal richtig klar ist, was sie da draußen eigentlich tun. Nur Purpose, wie ich in den Artikeln und so dann oft lese, das ist dann auch eher scheinbar so eine Marketing-Story draußen rum, als die tatsächliche Frage danach, was der Kunde da draußen eigentlich will und warum der bereit ist, uns irgendwie so viel oder auch so wenig Geld zu bezahlen. Und damit beschäftigen wir uns natürlich und auch schon relativ lange. Und hoffentlich unterscheidet uns das auch heute schon vom Wettbewerb, wenn man das im Produkt spürt. Und das ist ja das, was Apple ganz gut macht. Da gibt es diese berühmte Start with Why, Beispiel von Apple, weil man eben das Produkt ja gar nicht so sehr kauft, weil es ein toller Computer ist, sondern weil ich das Gefühl habe, es ist ein Produkt, das ist für mich gemacht, für jemanden, der anders denkt und kreativ ist und so. Obwohl es genauso ein Computer natürlich ist wie andere, aber am Ende dann vielleicht doch nicht, weil die Entwickler und alle, die daran mitgewirkt haben, das verstanden haben, dass es um eine bestimmte Zielgruppe geht, die man begeistern will. Und das wollen wir auch. Und da war relativ schnell klar, dass es nicht damit getan sein kann, ein Produkt zu bauen, dass es mir hilft, Steuerformulare auszufüllen, sondern dass es den Leuten darum geht, am Ende des Tages da auch zu ihrem Recht zu kommen, das Geld zu bekommen, dass sie ja jahrelang oder monatelang dem Staat zu viel gezahlt haben. Mich wundert, dass manchmal dass nicht sich viel mehr Leute darüber aufregen, dass in dem System so ein komischer Mechanismus steckt, den man sonst nie akzeptieren würde. Wenn ich Monat für Monat meine Energiekostenvorauszahlung an den Energieversorger zahle.
Dann erwartest du das automatisch, dass zu viel gezahlt zurückkommt.
Also, wer würde da nicht aufschreien am Ende des Jahres, wenn der Energieversorger sagt, ja, da musst du erstmal ein paar Formulare ausfüllen, da musst du mir mal nachweisen, dass du das wirklich verdient hast und dann lassen wir uns nochmal ein paar Monate Zeit, um dir das Geld auch zurückzuüberweisen, da wäre aber was los. Ne? Beim Staat haben wir das akzeptiert. Monatelang knöpfte uns zu viel Geld in vielen Fällen ja eben ab. Bei uns über 90% der Kunden kriegen was wieder, um dann von mir zu verlangen, dass ich nachweisen muss, dass es aber mir gehört. Ne? Und wenn man das verstanden hat, dass man da den Kunden ja ein Stück weit Gerechtigkeit verschafft, der bisher Leuten zugute kam, die sich das leisten konnten, zum Steuerberater zu gehen, der das für sie getan hat, und alle anderen waren damit so überfordert, dass sie gesagt haben, oh, so viele Formulare und Fragen, ich wird schon stimmen, ist ja der Staat. Hunderte Millionen jedes Jahr kriegt der Staat, die ihm nicht gehören, weil die Leute nicht bereit waren oder nicht verstanden haben, eine Steuererklärung machen zu können. Insofern steckt da schon ein Purpose hinter, nämlich
diese Gerechtigkeit
herzustellen. Ja, das ist jetzt nichts, was ich da draußen hinschreiben würde. Das klingt auch so ein bisschen sozialromantisch, aber das ist sicher ein anderer Antrieb. Ja. Und ich arbeite gerne im Unternehmen, ich habe auch gerne bei Xing gearbeitet, aber was seinen Zweck darin sieht, dem Kunden zu Geld zu verschaffen, anstatt ihm Produkte anzubieten, die er nicht braucht und ihm damit Geld aus der Tasche zu ziehen.
Ne? Ich fange an bei dir. Kann ich Montag loslegen?
Super. Gerne,
jederzeit. Du hast noch ein paar andere sehr bemerkenswerte Sachen geschrieben. Du hast zum Beispiel den Satz geschrieben und auch einen schönen Artikel dazu, Programmierer sind die Bandarbeiter von morgen. Vielleicht gehen wir da nochmal drauf ein.
Ja, das war tatsächlich was ich vorhin in dieser angefangenen Bildungsdiskussion, die wir in unserer Panel-Diskussion, die wir vor unserem Podcast hatten, gern noch vertieft hätte. Der Hintergrund ist, als Informatiker, ich habe ja auch wirklich mal als Informatiker, also als Programmierer gearbeitet, man kann als Informatiker auch gar nicht programmieren. Guckt mal vielleicht nochmal ein bisschen anders drauf. Interessanterweise sind es oft Leute, die dieses Programmieren als Schulfach fordern, die ja selber gar nicht Programmierer sind. Ich selber finde das zwar nett, wenn meine Kinder sich dafür interessieren und dem einen habe ich das auch schon mal ein bisschen beigepoolt, dass der andere sich da wahrscheinlich nie für interessieren wird, macht mir aber keine Sorge, weil das ein hochkreativer Mensch ist, der sich Geschichten ausdenkt, zu denen ich in der Lage bin, der einen ganzen Tag singt und pfeift und sich skurrile Geschichten ausdenkt und ich denke immer, ja, solche Leute können wir in den Unternehmen gebrauchen, die irgendwie querdenken, denen es auch nicht so wichtig ist, was wer anders von ihnen denkt und neue Wege gehen und sich auf sich besinnen und Co., wo der andere vielleicht eher ins klassische Schulsystem passt und gute Noten schreibt und programmiert, wo ich aber denke, ach, dem würde aber auch mal so ein bisschen ausbrechen aus seinem Käfig irgendwie helfen. Und Programmieren als Tätigkeit, wie wir sie heute tun, würde ich mal vermuten, ist genauso eine Sache, die automatisiert werden kann wie viele andere Dinge. Nicht das Entwickeln neuer Produkte, die dann programmiert werden müssen. Aber das ist der kreative Akt und da brauchen wir viel mehr Leute. Aber das ist nicht damit getan, dass wir in den Schulen jetzt Programmierkurse geben. Jedenfalls nicht, um sie zu Programmierern zu machen. Ich finde das in Ordnung, wenn man das nutzt, um ja auch haptisch klar zu machen, wie tickt ein Computer, was kann der nicht, vielleicht auch ein bisschen um diesen Nimbus des Mythischen, diesem Digitalen zu nehmen. Ja, wir reden ganz viel im Moment über künstliche Intelligenz und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt hat, sind das extrem dumme Automaten, die da am Ende Ergebnisse produzieren, die wie Magie erscheinen. Aber wenn man unter die Haube guckt, ist es ein riesengroßes Netzwerk, wo überall Zahlen dran stehen und es kann halt wahnsinnig schnell rechnen. Und deswegen kommen da Ergebnisse daraus, die wir uns gar nicht erklären können. Und wenn man das einmal verstanden hat, guckt man vielleicht auch ein bisschen entspannter da drauf und hat nicht sofort Angst, dass wir morgen von Maschinen regiert werden. Deswegen ist es richtig, dass man sich mit Technologie beschäftigt, aber sie zu Programmierern ausbilden zu wollen, in dem Glauben, dass wir damit unsere digitalen Herausforderungen lösen, finde ich echt naiv, weil was wäre denn, wenn wir jetzt alle Programmierer wären, hätten wir dann sofort die tollen nächsten Produkte? Wir sind auch Maschinenbaunation geworden, ohne dass wir alle Maschinenbau in der Schule hatten. Ich kann bis heute, wenn ich die Motorhaube aufmache, weiß ich nicht, was da drunter passiert. Mhm. Ja.
Du hast unter anderem die Mitchell Baker von Mozilla dort erwähnt, die eben gesagt hat, wir müssen das Gegenteil tun, wir müssen mehr Geisteswissenschaftler in Tech-Companies bringen. Du hast dann ausgeführt, dass du eben glaubst, dass sehr adaptive, du hast gesagt, hochgradig adaptive Mitarbeiter, die in der Lage sind, eben mit anderen Disziplinen zusammen in Gruppen zu arbeiten, dass das eigentlich das ist, was wir unseren Kindern beibringen müssen. Und nicht so sehr alle jetzt wie die Lemminge in diesen Programmierzweig zu treiben.
Ja, habe ich
das auch eigene Erfahrung? Ist das
ja, du sagst, ja. Also wenn ich mir angucke, jetzt auch hier mal in der Runde, so ein paar Kollegen sitzen hier, ich weiß gar nicht, wie viele Kollegen bei uns angefangen haben und Kolleginnen, die quasi hinterher nach ein paar Wochen oder Monaten immer noch das gemacht haben, was wir in der Stellenausschreibung vielleicht mal versprochen oder versucht haben zu beschreiben. Deswegen haben wir seit ein paar Jahren unten so einen Satz drunter, wenn das alles nicht auf dich passt, wir suchen Menschen, keine Profile, weil uns das fast peinlich war, da diesen Prozess auch mit den Bewerbern dann zu erleben, die vielleicht auch in dem Glauben, ich habe hier einen klaren Arbeitsauftrag und dann bewerbe ich mich darauf und dann weiß ich, was ich mache. Und dann kommen die zu uns und dann sehen wir vielleicht nach 3 Wochen, das war eine hübsche Idee, die wir damals hatten, als wir die Stelle ausgeschrieben haben, aber wir haben gerade eine ganz andere Herausforderung. Und dann brauchen wir Leute, die da in der Lage sind, auch zu sagen, ja, das ist interessant, das ist jetzt was ganz anderes, aber dann mache ich eben das, dass also sich jeder da einbringt, wo er den größten Wert entfaltet und nicht da, wo irgendwie im Organigramm gerade noch eine Lücke war. Mhm.
Du hast wir hatten das vorhin schon kurz gestriffen, ihr habt euch umorganisiert. Erzähl mal ein bisschen, was für euch so der Antrieb dafür war. Ich spüre bei dir den Antrieb, dass du selber sehr es geschätzt hast, dass du früh in deiner beruflichen Entwicklung selber eigenverantwortlich Dinge machen durftest. Und das scheint jetzt auch ein Antrieb zu sein, warum du sagst, ich brauche in der Firma dieser Größenordnung nicht so viele Ebenen, sondern ich muss die Menschen eigentlich ermächtigen, ihre Sachen selber machen zu können. Aber du hast auch erzählt, dass das auch nicht friktionslos geht. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen von diesem Projekt.
Also auch das war kein einschneidendes Erlebnis oder ein Punkt in der Zeit, in der es plötzlich passierte, sondern ein Prozess, der sich länger, also schon immer irgendwie hinzieht, weil wir uns ständig verändert haben. Wir haben uns immer schon Zeit genommen, uns mit uns zu beschäftigen und wie wir gerade ticken und versucht haben, uns zu verbessern und haben eine Zeit lang einen Weg eingeschlagen, der uns, glaube ich, erstmal erfolgreich gemacht hat in dem, was wir sowieso schon ganz gut konnten. Das war auch richtig zum damaligen Zeitpunkt, da war das Marktumfeld so, dass wir relativ, nicht will ich sagen, freies Spiel hatten, aber es war klar, wo wir hin wollten. Es gab eine Menge Hausaufgaben zu erledigen und das Produkt erstmal so reif zu machen, dass es mit dem Wettbewerb, der seit 25 Jahren existiert, mithalten konnte. Gab es also eine klare Messlatte und daraufhin konnten wir uns auch optimieren. Das heißt, wir haben ganz klassisch, als wir größer wurden, Abteilungen gebildet und dann gab es dann halt die Experten für Marketing und die für Steuern und die für die Entwicklung und dann haben die sich ab und zu getroffen und dann haben die Dinge getan und die waren auch alle gut. Und dann nach einer Weile merkten wir, das Marktumfeld änderte sich, es gab neue Wettbewerber, die machten plötzlich Dinge, von denen wir dachten, dass die vielleicht gar nicht am Markt angenommen würden und merkten aber, die funktionieren, die machten Sachen, wo wir dachten, wir sind gut und die waren aber besser. Wir haben uns gefragt, okay, offensichtlich passierte gerade was, wir müssen auch was machen und es waren auch alle sofort dabei und gesagt, ja klar, greifen wir an und dann machen wir und Ärmel hochkrempeln, sind wir auch gewohnt und da haben wir auch gemacht, aber so richtig hat es nicht funktioniert und dann haben wir vielleicht ein bisschen lange gebraucht, um festzustellen, dass wir uns, ich will nicht sagen zu Tode optimiert haben, aber wir haben uns in so ein lokales Optimum, würden jetzt Mathematiker wahrscheinlich sagen, optimiert. Ja, die bekannte Kurve um mich rum, da sind wir immer höher auf dem Gradienten gestiegen. Sorry, ich rede hier.
Kriegen wir noch mit.
Und bin da oben auf der Spitze gelandet und da fühlten wir uns ja auch ganz wohl und haben nicht gesehen, dass da drei Buckel weiter noch ein Berg ist, der viel höher ist und war nicht so ganz klar, wie kommen wir denn da hin, weil von dem lokalen Optimum geht es in jede Richtung erstmal bergab.
Mhm.
Und das fühlt sich ja nicht gut an. Aber wir haben gemerkt, dass wir, um da hinzukommen,
das ist ein schönes Bild.
Dinge, fällt mir da, müssen wir ein Artikel zu schreiben, glaube ich,
finde ja.
Um da hinzukommen, müssen wir Dinge offensichtlich sehr anders machen. Und wir wussten auch, wir machen aber was kaputt. Und deswegen tut das jetzt auch erstmal weh. Also ich gucke gerade einen Kollegen an, der eine ganz hervorragend funktionierende Abteilung gehabt hatte und trotzdem bereit war, jetzt zu sagen, ich lasse mich auf dieses Experiment ein. Ich glaube, wir kommen als Unternehmen langfristig zu besseren Lösungen, wenn wir nicht mehr uns auf unsere lokalen Optima konzentrieren und uns als Abteilung verbessern, sondern wenn wir das alles mal wegnehmen und sagen, wir wollen jetzt mal crossfunktional als Team neue Lösungen finden, die eben nicht, wo nicht schon klar ist, wie die aussehen. Und das war eigentlich der Anlass zu sagen, lass uns Projekte machen, an der Wertschöpfung orientieren, damit wir wieder nach vorne kommen, Neues bauen. Und erst im zweiten Schritt haben wir dann überlegt, okay, wenn wir das machen, wenn wir jetzt in Projekten arbeiten, am Kunden orientiert, in crossfunktionalen Teams, welche Aufgabe haben denn dann eigentlich noch die Führungskräfte? Die haben vorher eine ganz wichtige Rolle übernommen, aber so richtig war uns nicht mehr klar, was haben sie denn in dieser neuen Struktur. Und wir saßen dann da zusammen mit unseren Beratern, die uns da begleitet haben auf dem Weg und haben relativ spontan gesagt, na, irgendwie brauchen wir die vielleicht gar nicht mehr, wenn wir es wirklich ernst meinen und wenn wir auch wollen, dass das funktioniert und nicht nur so eine Nebenbeigeschichte ist, lass auch mal innovativ sein und dann macht man da so ein Innovationsteam und die sind dann dafür zuständig, das Neue zu machen. Da müssen wir ein bisschen radikaler rangehen und dann haben wir gesagt, dann schaffen wir uns eben ab. Das fühlte sich tatsächlich überraschend gut an sogar. Es war eine echte Erleichterung, auch spürbar bei mir und ich glaube auch bei den Kollegen. Und was wir unterschätzt haben, du hast ja schon angesprochen, dass so ungern man es vielleicht mag, Führung, also das Wort schon ist nicht schön und geführt zu werden fühlt sich auch nicht immer gut an, aber es macht natürlich bestimmte Dinge einfacher. Es gibt immer einen klaren Fixstern, da kann ich hingucken und wenn ich nicht weiter weiß, sagt er mir, wie es geht oder sie. Und das haben wir ja weggenommen. Was wir nicht neu gegeben haben zu dem Zeitpunkt, war eine Alternative dazu. Mhm. Sondern wir haben uns alle miteinander versucht, auf uns selbst zurückzubesinnen, zu sagen, so jetzt sind wir haben neue Möglichkeiten, alte Strukturen gibt es nicht mehr, lass mal neue bauen. Und dann doch relativ schnell festgestellt, da so ganz so einfach funktioniert es wahrscheinlich nicht. Wie kommen wir denn jetzt gemeinsam zu neuen Lösungen?
Es gibt ja einige Methoden, Prinzipien, die sagen, ja, du brauchst keine Chefs, du brauchst nicht mal einen Gesamtchef, also du kannst ein Unternehmen völlig hierarchielos und führungslos, also keine mehr Personenführung bauen. Holacracy ist so eine Methode, die sich auf die Soziokratie beruft und die eben sagt, du brauchst eigentlich nur eine ganz klare Spielregel, die nennt es Verfassung, sehr klare Meetingregeln, klare Entscheidungsregeln und dann kannst du Organisationen cheflos führen. Gibt viele Beispiele, viele gescheiterte, einige gute, einige sehr gute. Habt ihr euch mit solchen Themen beschäftigt, dann als ihr gemerkt habt, es geht nicht weiter oder wie seid ihr da rausgekommen?
Haben wir, na klar. Es gibt auch in Hannover ein paar auch erfolgreiche Beispiele, auch Holacracy. Wir haben auch immer mal wieder die Versuchung gehabt, dann sowas zu nehmen. Das ist natürlich auch für jemanden, der dann das vorhat, genauso wie so eine Führungskraft einfach eine Erleichterung dieses Prozesses, wenn man ein Buch nimmt oder einen Berater und sagt, ach, der nimmt Methode XY, dann heißt das Holacracy, dann buchen wir alle irgendwelche Fortbildungskurse und dann wird alles gut. Aber am Ende ist es natürlich auch eine Abkürzung und eine Scheinsicherheit, weil sie ein Gerüst mitliefert, das vielleicht in manchen Fällen funktionieren mag, aber wahrscheinlich nicht in allen. Sonst hätten es ja vielleicht auch schon alle gemacht.
Es gibt Leute, die sagen, es funktioniert nur in Firmen bis zu 30 Leuten. Es muss eine Computerfirma sein, es müssen fast alles Männer sein. Ich weiß nicht, wie bei euch die Verteilung ist.
Ja, das passt ja bei uns fast sogar schon.
Schüttelnde Köpfe, ja.
Aber wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen eine Struktur schaffen, die auch skaliert, also die nicht nur jetzt funktioniert, sondern die atmen kann, die größer, aber auch kleiner werden kann, was wir nicht hoffen, aber eben nichts, was hier nur jetzt funktioniert und dann alle Jahre machen wir wieder eine Reorganisation. Das ist ja auch super lästig, das bindet unglaublich viele Energien. Aber wir haben zum Glück auch dank unserer Berater, der versucht, Versuchungen widerstanden, die nächst einfachste Lösung zu nehmen. OKRs haben wir zum Beispiel angeguckt, war ich ein großer Fan von und habe gedacht, ach, das ist eine super Lösung und dann machen wir so Top-Down, Bottom-Up irgendwie Zieldefinitionsgespräche und dann haben wir eine klare Richtschnur und dann kommt Zug rein. Aber es war dann im Gespräch relativ schnell klar, dass das wahrscheinlich auch nur eine Scheinlösung ist, weil sie wieder ablenkt von der eigentlichen Frage, was wollen wir denn jetzt bauen? Ja, irgendwer muss ja dann diese Ziele definieren und das muss ich vorher machen, bevor ich loslaufe, aber vorher kenne ich ja noch gar nicht das Ergebnis. Also mir scheint das alles eine Verkürzung dieses langen und mühsamen Prozesses zu sein, in dem wir jetzt gerade drinstecken und über den ich auch gerne erzähle, weil ich selber auch drüber reden muss, um vielleicht auch mal festzustellen, wo befinden wir uns gerade, auch Input mir hole von anderen, die sowas machen. Denn wir wissen nicht, ob das in einem Jahr, ob wir dann wieder hier sitzen und sagen, das war aber eine super Idee, oder ob wir sagen, das hätten wir vielleicht lieber nicht gemacht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir brauchen alle mitsamt ein bisschen Geduld miteinander. Auch viele dieser Gespräche, wie wir sie jetzt gerade die Tage wieder geführt haben, miteinander, um uns auch zu versichern, dass das ein Weg ist, den wir gemeinsam gehen müssen. Aber keiner, der eine Abkürzung kennt.
Also geht dir dann, vielleicht jetzt, wenn du mal so an die Dinge rankommst, was ihr jetzt dann geändert habt, geht dir so in situative Führung, dass man sagt, okay, Menschen haben für eine Projekte Verantwortung, Menschen haben für ein Thema eine Verantwortung? Oder wie geht ihr mit Verantwortung und Führung um? Also
ja, wir haben das zweigeteilt. Wir haben eine Aufgabeninventur gemacht, weil wir natürlich auch nicht unser bestehendes Geschäft gefährden wollten. Und wenn man irgendwie alles neu macht, dann ist auch ein bisschen so die Gefahr, dann konzentriert sich alles auf das Neue und das ist shiny und das ist irgendwie toll und dann macht man das und vergisst, dass es auch noch so ein Tagesgeschäft gibt. Und sind so ein bisschen, das ist schon mühsam in einen Prozess gegangen, wo wir aufgeschrieben haben, jeder für sich, was mache ich eigentlich hier jeden Tag? Was glaube ich auch, was ich machen muss, damit das Geschäft läuft? Und haben diese Aufgaben nicht grundsätzlich neu verteilt, aber dafür gesorgt, dass es da mehr als einen gibt, nämlich ein Verantwortungsdreieck haben wir das genannt, die Verantwortung haben, da sicherzustellen, dass das läuft. Weil wir gleichzeitig gesagt haben, das ist ja genau der Teil, der sowieso schon funktioniert, das ist aber nicht der, um den wir uns primär kümmern wollen. Wir wollen nur sicherstellen, dass uns nichts runterfällt und haben Missionen als neues Mittel eingeführt, um an neuen Projekten zu arbeiten. Und die haben Vorrang. Also wenn eine Mission startet, das ist wie so ein kleines Mini-Startup im Unternehmen, dann kriegt das die volle Aufmerksamkeit. Mhm. Also wir haben jetzt kürzlich zum Beispiel die Soforterstattung gelauncht, das erste Unternehmen, bei dem du die Steuererstattung direkt von uns bekommen kannst.
Oh, wow.
Musst eben nicht Monate aufs Finanzamt warten. Und das war ein kleines Team, die saßen im extra Raum, da saßen Programmierer drin, da saßen Designerinnen drin und Marketing-Experten und Steuerfachleute und so und haben das konzipiert in einer sehr, sehr kurzen Zeit, 6 oder 7 Wochen waren es, glaube ich, die wir auch nur Zeit hatten, weil dann die nächste Steuersaison endete. Und die haben ein fantastisches Ergebnis abgeliefert in einer sehr kurzen Zeit, waren danach auch alle ziemlich kaputt, weil das ist auch unglaublich anstrengend. Und das ist so eine Mission, wie wir sie häufiger machen wollen. Und die haben volle Autonomie gehabt, das auch innerhalb ihres selbst gesteckten Ziels dann da zu erreichen. Und die entstehen bei uns über Thesenbasaren, nennen wir das, wo jeder hingehen kann und sagen, ich habe eine Idee, wie wir vorankommen. Ich glaube, wir müssen das und das machen.
Thesenbasar.
Ja, im Sinne von, ich stelle eine These vor und die ist wie so auf einem Basar und die ist im Wettbewerb mit anderen Thesen, die es gibt. Und These, weil wir vorher ja noch nicht wissen, was nachher rauskommt, sondern es ist eine These, die ich aufstelle, dass ich sage, ich glaube, wir können unsere Kunden glücklicher machen, mehr Geld verdienen, Design Award gewinnen, wenn wir das machen.
Ja.
Und dann steht die im Wettbewerb mit anderen Ideen, aber, und das fand ich eine der spannendsten Entwicklungen, wir haben nicht ein demokratisches Verfahren gewählt und gesagt, naja, dann stimmen wir ab, das haben wir früher mal so gemacht, wer kriegt die meisten Punkte und die Idee starten wir, weil wir das Gefühl hatten, wir landen da wieder in so einer Selbstoptimierungsfalle, weil das, was am wenigsten Widerstand produziert, dann wahrscheinlich das ist, was man macht, aber es ist selten die Idee, die wahrscheinlich das Potenzial hat, wirklich was Neues zu schaffen, denn es sind die Ideen, die immer erstmal wehtun, man sagt, oh, das kann doch nicht funktionieren, das hat noch nie einer gemacht, ne? Und Demokratie verhindert in dem Fall genau diese Lösungen. Also haben wir gesagt, wir machen das anders, wir fordern nur, dass der oder diejenige, die so eine These einbringt, so viele Leute um sich schart, dass sie in der Lage ist, autonom diese Idee auch umzusetzen. Und wenn sie das kann, dann startet die. Und die erste These, die jetzt gerade gestartet ist nach diesem neuen Modell, war eine eher technisch orientierte, die als Idee schon Jahre existierte und wo ich, glaube ich, schuld bin, dass die nicht passierte, weil ich dann auch immer gesagt habe, boah, ja, technische Sachen, ich bin ja Techniker, aber wo ist der Kunde und wie verdienen wir damit Geld? Und dann, ja, langfristig und werden wir mal schneller und wir können bestimmte Sachen langfristig nicht machen. Und ich sage, ja, ist ja alles nett, aber die Quartalzahlen haben wir nicht, aber schon ne, Ergebnisse, die wir abliefern müssen. Ich war nie so richtig überzeugt. Und dieses Mal hat es ein Kollege geschafft, auch den Rest der Nicht-Techies davon zu überzeugen, dass das langfristig für uns in der jetzigen Phase das Richtige ist und die These ist gestartet. Ich wurde auch gar nicht mehr gefragt, sondern
Schwarmintelligenz schlägt
Boss. Genau. Das ist genau das, was wir ja wollten. Mhm. Weil mit eine Idee für diese neue Struktur ist ja, dass ich immer schon relativ früh gemerkt habe, ich kann ja gar nicht diesem Anspruch gerecht werden, zu sagen, was wir hier machen. Ich bin ja der Letzte, der Steuer-Know-how hat. Als Informatiker gibt es vielleicht auch, die auch noch Steuer-Know-how, aber hatte ich das jedenfalls nicht. Ich habe auch schon Jahrzehnte nicht mehr programmiert und bin garantiert nicht der beste Techniker. Und Marketing war früher echt ein rotes Tuch. Ich habe mich bei Xing, waren das die Todfeinde, ja? Die haben immer unsere guten Produkte schlecht verkauft. Wem im Unternehmen hätte ich denn Anweisungen geben sollen oder erklären sollen, ne, wo die Reise hingeht? Konnte ich doch gar nicht. Das heißt, es war auch ein bisschen so ein Stück weit eine Selbstbefreiung und nun kann man zu Recht vorwerfen, dass vielleicht ich auch meinen Job dann nicht gut genug mache, wenn ich nicht nach vorne gehe. Ich glaube aber daran, dass es einfach auch eine Überforderung wäre für jeden Einzelnen, diesem Anspruch gerecht werden zu müssen, sondern dass wir eben lernen müssen, diese Lösung gemeinsam zu erarbeiten.
Wie stellt ihr sicher, dass ihr die ganze Mannschaft mitnimmt, macht so regelmäßig irgendwie Feedbackschleifen, ob die Leute den Weg, den ihr jetzt geht, gut finden. Wie stellt ihr sicher oder du sicher, dass ihr keinen stehen lasst?
Du hast jetzt gesagt, stehen lassen. Man hört oft dieses, die Menschen müssen mitgenommen werden und so. Das finde ich fast immer ein bisschen übergriffig. Das klingt ja wieder danach, als wir wüssten schon, wie es geht und jetzt müssen wir die alle nur beim Schlawinchen packen und hinter uns herziehen. Das wäre jetzt nicht so das Menschenbild, was ich vertreten würde. Mir fällt auch keine bessere Formulierung ein, insofern bleiben wir dabei.
Ich nehme das mit als leise Kritik und ich überlege mal, wie man das besser formulieren kann.
Ja, sag mir Bescheid, ja. Also würde mich freuen.
Du hast nicht recht.
Wir wollen den Weg ja gemeinsam gehen und wir haben jetzt gerade wieder so eine Rückversicherung gemacht. Da haben wir so auch hier in dem Raum, wo wir gerade sind, auf dem Boden ein großes Kreuz aufgemalt und gesagt, okay, jeder platziert sich mal im Raum auf so einer Achse, die eine Dimension war, ich glaube daran, dass wir das schaffen, versus ich habe das Gefühl, das wird hier nichts mehr. Und die andere Dimension war, ich fühle mich dafür verantwortlich auch und geht mich eigentlich nichts an, soll noch andere lösen. Jetzt kann man so gruppendynamische Prozesse kritisieren und sich hinterfragen, was dann dabei rauskommen kann, wenn man da unter Gruppendruck steht, aber es war für mich jedenfalls und ich hoffe für alle anderen auch eine große Erleichterung zu sehen, dass bei aller schon vorher auch gespürten Unsicherheit und es gab auch viel Unruhe, Emotionalitäten, es aber einen großen Pulk gab, der da stand bei, ich sehe mich schon auch verantwortlich und ich glaube auch, dass wir das schaffen, aber man sah quasi wortwörtlich über ihren Köpfen ein großes Fragezeichen, aber ich habe keine Ahnung wie. Aber ich fand diese Aussage erstmal die viel wichtigere, dass wir sagen, ja, ich verstehe schon und ich würde das auch gerne, ich würde ja gerne hier mitgestalten, sonst wäre ich in diesem Unternehmen wahrscheinlich gar nicht. Aber nur weil du jetzt das von mir erwartest, dass wir jetzt selber gestalten, weiß ich noch nicht, wie es geht. Und ich meine nicht damit, dass die nicht in der Lage wären, sondern einfach noch nicht ausprobiert. Und das müssen wir jetzt gemeinsam tun.
Super. Gehen wir auf einen weiteren, alle werden wir nicht schaffen, aber auf einen weiteren Artikel von dir ein. Der Workaholic ist tot. Der hat, glaube ich, viel über dein Menschenbild auch ausgesagt. Du hast ein ganz tolles Bild gehabt. Du hast die Analogie der Atemmaske im Flugzeug genommen. Und hast gesagt, da gibt es ja immer die Ansage, ne? Wir nehmen die erstmal selber auf und dann helfen wir Kindern oder die es nicht selber können. Und du hast dann gesagt, wer selbst keine Luft mehr bekommt, der kann anderen nicht helfen. Und erzähl mal ein bisschen dein Menschenbild. Wie siehst du den Ausgleich zwischen Arbeit und Leben und was sind da so deine Thesen oder Learnings?
Also da steckt ja eine ganz konkrete persönliche Geschichte auch hinter, die keine erfolgreiche ist, sondern die aus der Not geboren zu dieser Erkenntnis gelangte, weil auch durch diesen Job und diese neue Situation plötzlich da gesamtheitlich verantwortlich zu sein, dann wuchsen wir und so, da kam eine Menge Herausforderungen und ich bin schon jemand, der sich schnell auch verantwortlich fühlt und auch gern selber anpackt und sich nie vorwerfen lassen würde, Dinge nur zu kritisieren und dann nicht selber mit anzupacken, was auch dazu führt, dass ich gern schnell dann Dinge mache. Ja, also wenn irgendwas ist, dann packe ich selber mit an und das ist erstens, glaube ich, sowieso keine gute Idee, wenn man Leuten, die das auch machen könnten, damit den Raum nimmt, vielleicht die einfach ein bisschen länger brauchen, bis sie sagen, ich würde das ja auch machen, aber Björn war schneller. Also diesen Freiraum auch zu lassen und nicht immer sofort reinzugrätschen, ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis gewesen. Aber auch dieses Gefühl der Überforderung nach einer Weile, wenn ich überall hier mitmischen will und alles für alles verantwortlich bin und mich selber verantwortlich mache, dann kriege ich keine Luft mehr zum Atmen. Es zeigte sich eher im privaten Umfeld auch, dass da wenig Luft und Ruhe war und Muße, sich auch mit den Kindern, wenn die dann mal alle, wenn wir alle mal zusammen waren, auch drauf einzulassen, auf die. Es waren im Hinterkopf immer tausend andere Gedanken. Ne? Also ich war gar nicht mehr im Moment. Ich war nicht, wenn ich mit den Kindern gespielt habe, war ich gedanklich eigentlich schon bei der nächsten Sitzung oder irgendein Paper, was ich noch schreiben wollte oder irgendwas hat mich abgelenkt. Und das haben zuerst andere gespürt, nicht ich. Und erst nach vielen Gesprächen wurde mir das so ein bisschen klar. Ich habe gesagt, okay, wie kriegst du denn das hin? Wie kommst du zu dieser inneren Ruhe? Und ein Buch, was ich in einem Urlaub gelesen habe, hatte eine Morgenroutine vorgeschlagen. Und da hieß es, naja, ganz viel liegt daran, dass du keine Zeit für dich selbst hast und mit dir selber klarzukommen und deine eigenen Fragen und deine eigenen Bedürfnisse zu reflektieren. Und wenn du die tagsüber nicht hast, und das ist halt schwierig, im Beruf ständig irgendwelche Leute, kommst nach Hause, sind die Kinder da und wenn die im Bett sind, bist du auch schon müde, dann musst du die morgens schaffen. Und das tat erst sehr weh, weil ich bin jetzt nicht so der klassische Morgen-Frühaufsteher, aber ich habe gesagt, was anderes weißt du jetzt auch nicht, probierst du das halt mal aus. Und bin von dem Tag an immer morgens um 5.30 Uhr aufgestanden und habe diese Routine, die der empfohlen hatte, auch relativ strikt eingehalten. Das hat sich inzwischen geändert, aber mit so Art Tagebuch schreiben und Affirmations nannte der das, so Selbstvergewisserung, was man denn kann und was man möchte und Meditation und ein bisschen Lesen und ein bisschen Sport und hatte dann sehr schnell das Gefühl, dass mir das echt viel hilft und auch von der Familie die Reflexion bekommen oder das Feedback, dass ich mehr da bin und präsenter und seitdem mache ich das in etwas abgewandelter Form tatsächlich und es ist inzwischen so wichtig geworden in meinem Leben, dass ich fast Panik bekomme, wenn ich diese Stunde morgens nicht habe, weil ich dann immer Angst habe, oh Gott, wenn du jetzt morgens nicht eine Stunde für dich hast, dann bist du bestimmt den ganzen Tag total gereizt und cholerisch und unausgeglichen. Das ist gar nicht so, auch so ein Glaubenssatz, aber so sehr ist das in mir jetzt schon verankert. Ja.
Ich hatte dir schon angedroht, dass ich dir diese These einmal steil um die Ohren haue. Ich habe dasselbe gemacht, viele, viele Monate lang, wenn nicht sogar länger als ein Jahr. Ich bin sogar um 5 aufgestanden. Ich habe wahrscheinlich selber Buch gelesen. Noch ein bisschen mehr. Habe jetzt aber ein Buch gelesen, das heißt Why We Sleep von Matthew Walker. Ein Berkeley-Professor, der sagt, alles unter 8 Stunden macht dich krank auf Dauer. Also 8 Stunden schlafen ist eigentlich das, was wir alle brauchen, alle Menschen. Und mit über 750 Studien weist er dir nach, dass alle Krankheiten, ob Alzheimer, Diabetes, Unfruchtbarkeit, alle durch zu wenig Schlaf dramatisch schneller kommen, härter ausfallen. Und er zeigt es eben auch im Positiven. Also Menschen, die länger schlafen, viel leistungsfähiger sind, viel mehr schaffen, sich unter Umständen die Stunde, die du dir morgens irgendwie nimmst, dadurch, dass sie tagsüber viel wacher sind, effektiver sind, woanders her gewinnen. Also das schenke ich dir zu Weihnachten. Vielleicht liest du es auch nochmal. Ja, aber toll finde ich, also wie du dir die Themen nimmst. Ich habe es ja genauso gemacht. Und ich glaube, das ist so die Empfehlung, die ich auch gerne weitergebe. Sich, wenn man sich unwohl fühlt, Dinge probieren, ändern und wenn sie immer nicht mehr funktionieren oder man noch was Besseres findet, auch weitergeben. Wie bringst du das ins Unternehmen, dieses Bild? Also ermutigst du deine Kolleginnen und Kollegen auch dazu, sich auszuprobieren, es gibt ja Leute, die wollen die Stunde eben vielleicht länger im Bett liegen oder es gibt die Leute, die wollen mittags zum Sport. Wie flexibel seid ihr so mit solchen Themen, Remote und ein bisschen individuelle Arbeitszeiten?
Sage ich gleich was zu, aber es hat mich daran erinnert, dass wir Anfang diesen Jahres, glaube ich, einen Workshop hatten mit allen zusammen, auch den Kollegen, die in anderen Städten und so arbeiten, sind wir alle zusammengekommen und haben den ganzen Tag auch noch ein bisschen über unsere eigenen Ziele und so gesprochen. Und was man ja oft so macht, ist bei so langen Workshops, man macht dann so nach der Mittagspause nochmal irgend so eine Übung, die dann irgendwie anregen soll und dann macht man ein Buai oder ich weiß nicht was, läuft am Tisch, um diese Mittagspausenmüdigkeit dann zu überwinden. Und ich weiß gar nicht mehr, wer da drauf kam, ob das die Kollegin war, die diesen Workshop da moderiert hat. Die sprach mich jedenfalls an auf meine Morgenroutine und dieses Meditieren. Und meinte, wollen wir nicht mal was anderes probieren? Und du meditierst mal mit den Kollegen. Das ist ja erstens quasi das Gegenteil von dem, ne? Nicht Buhai, sondern alles schweigt und schlafen sie da ein. Können wir den Nachmittag abhaken. Aber ich weiß gar nicht, was mich eine größere Überwindung gekostet hat in meinem beruflichen Leben, als diese dann tatsächlich stattgefundene 5 Minuten Achtsamkeitsmeditation da anzuleiten. Erstens habe ich in meinem Leben noch keine Achtsamkeitsmeditation angeleitet, würde mich da nie für einen Experten halten. Aber viel schlimmer war, das war so eine ganz andere Komponente von mir, die ich ja im beruflichen Alltag sonst auch nicht zeige, nicht zeigen kann, aber ich tue es jedenfalls nicht. Ich habe meditiert morgens, bevor ich hierher gekommen bin. Das ist kein Gegenstand der Themen, die wir hier diskutieren. Und damit habe ich gefühlt jedenfalls, glaube ich, so ein Stück weit eine Öffnung produziert, von der ich ja auch nicht wusste, wie sie ankommt. Also das ist ja ein Thema, Meditation, da kann man auch großer Gegner von sein und mich da ein bisschen aber selbst offenbart und der Gefahr ausgesetzt, dass ich vielleicht auch diesen Workshop torpediere, weil hinterher alle sagen, ey, der Weide hat sich...
Jetzt dreht er völlig durch.
Jetzt kommt, da geht er zum Guru und... Aber es war eine ausgesprochen gute Erfahrung. Jetzt nicht, dass jetzt alle im Unternehmen da meditieren ab sofort, aber es gab auch welche, die bei mir waren und sagen, Mensch, hast du Literatur dazu? Ich finde es interessant, würde es gerne mal ausprobieren. Viel spannender finde ich aber diese Atmosphäre, die in diesen 5 Minuten geherrscht hat. Es war wirklich still. Ich hab selber die Augen zugehabt, aber einmal zwischendurch gelinst. Das haben wirklich scheinbar zumindest alle getan, als würden sie mitmachen. Und das war für mich einfach, das war ein bisschen wie Seele streicheln. Also, dass sie das akzeptiert haben, das überhaupt mal sich drauf einzulassen, auf sowas völlig Neues, eine neue Erfahrung. Das hat mich echt gefreut. Das hat mich ein bisschen stolz gemacht, in so einem Team arbeiten zu können, mit dem man das machen kann. Und ich hoffe, dass man mit solchen Sachen auch ein bisschen zeigt, dass man als alle miteinander sich auch öffnen können und auch über solche Dinge reden. Und deine Frage war aber, wie gehen wir denn dann grundsätzlich um mit Freiheiten und, und solchen Themen? Und das ist viel leichter sogar noch als dieses Meditieren, weil es ein Stück weit auch eine Notwendigkeit geworden ist. Also wir sind jetzt hier in Hannover. Das ist jetzt keine Stadt, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ich will ja Werbung das wird, machen.
Vor allem, wenn es noch 30.000 Leute hören. Also.
Ja, genau. Watch your words. Ist eine ganz tolle Stadt und sie hat unglaublich viele Vorteile. Vor allen Dingen sagt man, wenn man sagen böse Zungen, weil man so schnell wieder wegkommt, denn sie liegt so schön zentral. Man kann überall schnell sein und das haben wir uns so ein bisschen zunutze gemacht und haben gesagt, naja, wenn man von hier aus überall schnell sein kann, kann man auch von überall schnell in Hannover sein und haben inzwischen einige Kolleginnen und Kollegen, die aus Berlin pendeln, einer sogar aus Holland und nur jede zweite Woche da ist, was natürlich neue Herausforderungen mit sich brachte. Wie organisiert man Arbeit, wenn jemand nur jede zweite Woche da ist oder 3 Tage im Homeoffice in Berlin sitzt und was macht das mit den Kollegen, die aber immer 5 Tage hier sind, nur weil die Armen jetzt in Hannover leben müssen, dürfen die nicht Homeoffice machen? Das ist auch blöd. Ich habe selber eine Zeit lang jeden Mittwoch zum Beispiel meinen Coffee-Office-Tag gehabt, weil ich gesagt habe, gibt also auch erst nach einer Weile. Ich brauchte einen Raum, in dem ich auch mal ungestört konzentriert arbeiten konnte. Und hier Open Door und inzwischen sogar Großraum werde ich natürlich auch ständig angesprochen, wenn ich da bin. Und habe dann irgendwann gedacht, naja, wenn ich das für mich rausnehme, dann muss das auch jeder andere dürfen. Und so kam das, ohne dass wir das jetzt groß entschieden hätten, dass Homeoffice eigentlich ein sehr zentraler Bestandteil der Art war, wie wir ja arbeiten, mit allen Nachteilen. Also vorhin sagte jemand ja, dieser Absentismus und leere Büros und so, das haben wir auch schon mal. Dass ich mich auch mal gefragt habe, als ich dann unser altes Büro kam, wir sind jetzt hier in neuen großen Räumlichkeiten, warum ich eigentlich gerade ein neues großes Büro suche, weil sowieso gar keiner da. Und wir müssen da immer noch einen Ausgleich finden zwischen dem nachvollziehbaren Wunsch nach Flexibilität und auch Arbeitszeitmodellen, die passen zu dem Leben der Menschen drumherum und dem Wunsch nach sozialer Dichte und Austausch im Team und viel kreativer gemeinsamer Arbeit. Aber ich bin mir halt überzeugt, dass es diese beiden Phasen auch gibt und wir müssen beides anbieten können. Wir haben hier jetzt tolle Räumlichkeiten, in denen wir kreativ uns austoben können, mit allen Kollegen gleichzeitig auch im Zweifel. Aber ich bin jetzt auch überzeugt, dass kreativer Input nicht rein aus Brainstorming-Sessions, wo alle zusammen meinen, sie werden jetzt hier wahnsinnig kreativ rauskommen, sondern auch aus der individuellen Beschäftigung Einzelner mit ihren Themen. Und für beides muss irgendwie Raum sein. Das versuchen wir. Und das ist echt eine super Herausforderung. Aber auch keine Lösung. Wer eine hat, darf sich gerne an mich wenden, das irgendwie möglich zu machen, dass wir für die Anforderungen an Arbeit und auch an Privatleben, die da gerade existieren, ein Angebot machen.
Lieber Björn, ich danke dir sehr für diese Dreiviertelstunde und bin froh, dass ich hier in Hannover sein durfte.
Danke, dass du hergekommen bist.
Den Applaus nehmen wir gerne bis zum Ende mit.